noch erinnern, nicht wahr? Gerhard, sehr gut. Na, du hast ihn auch gelesen. Also ich bin nicht so mutig wie der eine Prediger, der auf die Kanzel trat und einfach mal die gleiche Predigt gehalten hat, die er am Sonntag vorher auch gehalten hat. Und ich habe von dieser Geschichte gelesen, es hat niemand gemerkt. Darüber war er so frustriert, dass er am dritten Sonntag wieder die gleiche Predigt gehalten hat. Und ihr glaubt es nicht, es hat wieder niemand gemerkt. Und als er dann am Ende des Monats nochmal die gleiche Predigt hielt, konnte er sie fast auswendig. Und die Ersten guckten dann etwas überrascht. Er sagte so, diesen Montag habt ihr viermal den gleichen Text gehört und exakt die gleiche Predigt. Wenn sich jetzt in eurem Leben nichts ändert, dann weiß ich auch nicht mehr. Nein, ich habe diesen Text ganz bewusst noch einmal gewählt. Und zwar, weil nach der Predigt am letzten Sonntag mehr als eine Person zu mir kam und sagte, du, diese Predigt hat mich sehr berührt. Aber dieser Text, er enthält so viel, er ist so reich an Inhalt, dass es kaum gelingt, in 20, 25 Minuten auch nur ansatzweise das meiste hineinzupacken. Doch möchte ich heute ein bisschen einen anderen Schwerpunkt setzen, als den, den ich am letzten Sonntag gesetzt habe. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Ich habe das Thema gewählt, nichts kann uns trennen. Schaut mal, wir leben in einer Zeit, wo Trennungen ganz groß geschrieben sind. Und ich kann im Grunde nicht anders, als hier so ein bisschen eine politische Parallele zu ziehen. Die meisten von euch haben den G7-Gipfel oder war es doch ein G6+1 verfolgt. Ich war gestern ganz überrascht zu hören, dass man am Ende dieses Gipfels doch zu einer gemeinsamen Erklärung gefunden hat. Ich hätte hoch gewettet vorher, dass das nicht gelingt. Und ich hätte am Ende recht behalten. Auf einmal gab es eine Trennung. Und der blonde Politiker aus den Vereinigten Staaten ist dann verfrüht nach Hause gefahren und hat nochmal einen draufgesetzt und sagt, ich ziehe meine Unterschrift zurück. Eine ganz eindeutige Trennung. Und hoffentlich einmalig. Aber zumindest hat es das in der Geschichte noch nie gegeben. Nichts kann uns trennen. Kürzlich las ich, dass die Brücke, die in Köln über den Rhein führt, die dort am Bahnhof, ist so ein bisschen Heimat für mich, auch wenn ich aus Bonn komme, ein paar Kilometer daneben, sie hat ein Problem, ein ernstes Problem. Sie drohte einzustürzen. Die Statiker waren da und haben gesagt, wenn das so weitergeht, dann müssen wir diese Brücke bald sperren. Und ihr kommt nicht darauf, was der ausschlaggebende Grund war. Ich helfe euch. Ganz genau, der Uli. Uli ist nämlich auch Ingenieur, darum weiß er es. Ganz viele Paare sind hingegangen und haben diesem alten Brauch gemäß ein Schloss, das sie graviert haben, so ein Vorhängeschloss, an dieser Brücke befestigt, zugeklickt und den Schlüssel in den Rhein geworfen. Von dieser Brücke aus. So ein alter Brauch, den man bei uns im Rheinland gut kennt, eigentlich ein schöner Brauch. Dass Paare dort auf dieser Brücke über diesem Rhein stehen, dieses Schloss mit ihrem Namen graviert, befestigen, zuklicken und den Schlüssel wegwerfen, ist fast biblisch. Denn Gottes Wort sagt, diese Ehe soll niemand trennen. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Wir merken, manche sagen, das Schloss bleibt, wir trennen uns trotzdem. Die Stadt Köln ist hingegangen mit dem großen Schlüssel und hat die Schlösser alle entfernt, um Platz zu schaffen für neue Paare. Nichts kann uns trennen. Das ist das, was verliebte Paare vor dem Traualtar immer wieder sagen und vor der Gemeinde bestätigen. Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom in einer schwierigen Zeit, nicht in einer Zeit, wo die Liebe besonders groß war, sondern in einer Zeit, wo Gemeinde Jesu angegriffen wurde Nichts kann uns trennen. Ich erinnere mich an einen Prediger, ein junger Mann, der eine große Gemeinde leitet, und der erzählte etwas, ich bin der Meinung, sowas gehört normalerweise nicht auf die Kanzel, nämlich eine Episode aus seiner Ehe. Es war im Grunde auch keine Predigt, eher ein Vortrag, und er erzählte, dass er mit seiner Frau einmal ganz hart aneinander geraten ist. Und sie haben sich böse gestritten. Und ich schaue in die Runde und ich merke, hier sitzen viele Ehepaare und sie denken vielleicht zurück an den letzten Streit, den sie hatten, der hoffentlich sehr lange her ist. Weil der Vorteil, wenn es sehr lange her ist und viel Zeit dazwischen liegt, erstens erinnert man sich im Allgemeinen nicht mehr an Details. Zweitens verklärt die Zeit das Ganze. Es kommt einem nicht mehr so schlimm vor. Aber wenn man sich ganz heftig und ganz böse streitet, dann führt das manchmal zu Trennungen. Diese Trennung beginnt zuerst innerlich. Und Menschen haben mir gesagt, sie haben gemerkt, da ist etwas kaputt gegangen. Etwas, was nicht mehr Zeit hatte, wieder zu heilen. Und die Ehe geht auseinander. Diese Urlaubszeit, die vor uns ist, wird eine Scheidungswelle hinter sich zur Folge haben. Vielleicht auch eine Ehewelle. Denn Menschen verlieben sich im Urlaub genauso, wie sie sich trennen. Diese gemeinsame Zeit führt zu Problemen. Aber dieser Prediger erzählt, mitten als die Wogen hochkochten in diesem Streit und ein Wort ergibt das andere und die Stimme wird immer lauter und bei den Frauen meistens auch höher, da bricht die Frau auf einmal ab und sagt, halt. Wir wollen uns jetzt gegenseitig sagen, warum wir uns damals geheiratet haben. Ich stelle mir vor, ich wäre in der Situation gewesen. Ich glaube, ich hätte das nicht gekonnt. Diese Frau war sehr dominant. Sie hat ihren Mann dazu gebracht, tatsächlich runterzukommen. Und dieser Streit hatte nicht eine Trennung zur Folge, sondern eine Versöhnung. Wir wollen uns jetzt gegenseitig sagen, warum wir uns geheiratet haben, warum wir uns lieben. Genau das tut Paulus hier. Er sagt, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Nichts und nichts soll uns trennen. Paulus bringt zunächst einmal Argumente, die für diese Tatsache sprechen. Denn dass es eine Tatsache ist, daran lässt er keinen Zweifel. Das ist nicht eine Vermutung. Das ist nicht wie wenn ein Paar sich böse streitet und die Frau ihren Mann am Ende fragt, sag mal, liebst du mich eigentlich überhaupt noch? Paulus sagt, diese Frage ist völlig unangebracht in Richtung des Allmächtigen. Uns kann nichts trennen von der Liebe Gottes. Und wenn ihr den Text gut zugehört habt und ihr hört ihn ja nun zum zweiten Mal, am letzten Sonntag auch, da möchte ich hier darauf hinweisen, dass Paulus uns praktisch wie in einen Gerichtssaal führt. Und stellt euch vor, ihr seid mit dabei in diesem Gerichtssaal. Und der Saal ist voll besetzt. Und ich stelle mir vor, ich bin es. Und ich schaue in die Runde. Und auf einmal merke ich, ich sitze auf der Anklagebank. Es geht hier nicht um irgendwen, es geht um mich. Dort wird meine Sache verhandelt. Und dann steht der Staatsanwalt auf und erhebt seine Klage. Und er liest eine lange Liste von Vergehen vor. Und ich weiß ganz genau, und jeder von euch weiß ganz genau, es ist aussichtslos. Ich werde schuldig gesprochen werden. Ich bin schuldig. Und dann steht der Richter auf und gibt eine Erklärung ab. Und jeder spürt es deutlich. Der Richter hat das Urteil zwar noch nicht gefällt, aber er hat sich eigentlich schon festgelegt. Und erstaunlich, trotz dieser langen Anklagepunkteliste votiert der Richter zugunsten des Angeklagten. Und danach steht der Anwalt des Angeklagten auf und er plädiert auf Begnadigung und Freispruch. Der Richter ist Gott selbst. Und der Anwalt ist Jesus Christus persönlich. Und darum muss jeder heute Abend sich im Gerichtssaal im Grunde fragen, und hier sprechen wir wieder mit Paulus im Römerbrief, wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben, ja vielmehr, der auch auferstanden ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Verstehen wir dieses Bild, was Paulus hier zwar nicht ausdrücklich so skizziert, wie ich es getan habe, aber doch in der gleichen Wortwahl? Wer will verdammen? Wer will die Auserwählten beschuldigen? Ja, wir finden so eine Episode im Alten Testament, dass der Teufel vor Gott tritt und den Hiob beschuldigt. Und ihm sagt, ja, kein Wunder, dass es dem Hiob so gut geht. Kein Wunder, dass er gläubig ist, weil der Mann hat ja alles, was er will. Er hat eine tolle Frau, er hat tolle Familie, er ist reich, er ist gesund. Ja, wer will da nicht an den Schöpfer glauben, von dem wir vorhin gesungen haben? Schöpfer aller Himmel, der die Welt gemacht. Ich kann diesem Argument folgen. Wir als Gemeinde hier in Torrevieja, diejenigen, die uns kennen, mögen das bestätigen und diejenigen, die unsere Webseite angucken, sowieso, wir feiern gerne. Wir sind gerne miteinander unterwegs und sogar vom Gottesdienst sagen wir in der Wortwahl, wir feiern Gottesdienst. Wir möchten herausstreichen, dass die Freude am Herrn irgendwie unsere Stärke ist. Feiern kann man gut, wenn es uns gut geht. Kürzlich gab es ein paar Schwierigkeiten in der Gemeinde. Ich hatte am Abend zum Abendessen eingeladen und das Ehepaar sagte ab. Er sagte, unter diesen Umständen können wir nicht fröhlich miteinander sein. Diese Dinge müssen zuerst in Ordnung kommen. Zum Glück sind diese Dinge schon vorher in Ordnung gekommen. Im Grunde hätten wir am Folgetag gut miteinander feiern können. Aber das Wetter war auch so miserabel, also fiel es aus. Aber das ist richtig. Wenn es uns gut geht, dann können wir feiern. Dann sagen wir gerne, danke Gott. Wie aber, wenn Gott uns das nimmt, was uns so im Leben gefällt und woran unser Herz vielleicht auch ein bisschen hängt? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist und zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Lieber Gottesdienstbesucher, ist dir das eigentlich klar, dass Jesus Christus nicht am Kreuz für dich gestorben ist, auferstanden ist, gen Himmel gefahren ist und gesagt hat, so, das war's jetzt? Nein, sein Dienst an dir und an mir, er geht weiter. Er steht vor dem Allmächtigen und vertritt uns. Er vertritt uns in vielen Situationen. Da, wenn der Ankläger uns anklagt, da hält er seine Hand über uns. Das ist mein Kind. Du hast kein Recht an ihm. In den Lebenssituationen, wo uns die Worte fehlen zum Gebet, weil uns das Leid oder die Not so niederdrückt, dann sagt Gottes Wort, er vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Die Anklagepunkte sind vielfältig. Und ich bin ganz sicher, der Ankläger muss nicht lange suchen, bis er in meinem Leben irgendetwas findet, allein in der vergangenen Woche, was er meinem Vater im Himmel vorhalten könnte und sagen könnte, guck ihn an. Dieser Mann leitet sogar eine Gemeinde in Torrevieja. Und das hat er gesagt oder gedacht oder sogar getan. Und ich weiß, dass der Allmächtige dann sagen wird, diese Liste ist lang, aber er ist mein Kind. Und es ist alles in Ordnung. Stellt euch eine Szene auf einem Spielplatz vor. Da ist eine Familie und sie hat viel Spaß mit so einer Holzwippe. Kennt ihr die noch? Diese Holzwippen? Die Kinder setzen sich so, dass die Wippe sich exakt in der Schwebe befindet. Das gelingt ganz einfach, wenn sie das gleiche Gewicht haben, in etwa, und jeder außen sitzt. Aber nun setzt sich der Papa auf der einen Seite mit dazu. Und die Wippe senkt sich und die Kinder auf der anderen Seite hängen in der Luft. Aber noch nicht genug. Jetzt setzt sich die Mutti auch noch zum Papa auf die Seite, auf die Wippe. Bei aller Anstrengung, die anderen Kinder, die haben keine Chance herunterzukommen. Wir sagen, wir lassen sie verhungern da oben. Die kommen nie wieder in die Waage. Auf der einen Seite ist viel zu viel Gewicht. Und das ist die Situation im Gerichtssaal Gottes. Es ist ein völlig einseitiges Rechtsverfahren. Denn der Richter, er hatte sich schon entschieden. Und der Anwalt teilt von vornherein die Überzeugung, dass sein Kandidat völlig zu Unrecht hier sitzt. Gott und sein Sohn Jesus Christus, sie haben sich auf der einen Seite der Wippe niedergelassen. Sie platzieren sich auf die Seite des Angeklagten und damit hängt der Staatsanwalt mit seiner Anklage völlig in der Luft. Gott ist hier, der uns gerecht macht. Christus ist hier, der uns vertritt. Was ist nun mit unseren Vergehen? Ist das alles so weggewischt und völlig egal? Ist das wahr, dass ein Kind Gottes tun und lassen kann, was es will und nichts kann ihm etwas anhaben? Nein, so ist es nicht. Aber die Rechtsgrundlage für das, was Paulus beschreibt, ist folgende. Er sagt, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Dieses Wort dahingegeben, das kennen wir aus dem Römerbrief an anderer Stelle. Mehrfach wird betont, Gott hat die Menschen dahingegeben, weil sie ihre eigenen Wege gehen wollten, weil sie gegen ihn gesündigt haben und weil sie Gott mit ihrem Leben beleidigt, gekränkt und ihm gar ins Gesicht gespuckt haben. Und dann lässt er sie laufen. Gott hat sie dahingegeben. Sie dürfen tun, was sie wollen und sie müssen die Konsequenzen für ihr Tun selbst tragen. Gott hat sie dahin gegeben. Aber jetzt wird hier derselbe Begriff verwendet. Aber er wird auf den Sohn Gottes angewendet. Er sagt, Gott hat seinen Sohn nicht verschont, sondern ihn für die Menschen dahin gegeben. Gottes Sohn wurde verurteilt. Er wurde verdammt. Er wurde bestraft. Er starb für uns, damit wir nicht verurteilt, nicht verdammt und nicht bestraft werden. Was wollen wir hierzu nun sagen, argumentiert Paulus. Und ihm fällt nur das eine ein, ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Verstehen wir, wie schwer dieses Argument wiegt? Wenn Gott für uns ist, wer kann wider uns sein? Am letzten Sonntag, und ihr erinnert euch, habe ich über Gewissheiten gesprochen. Ich habe 4 Punkte an der Leinwand gehabt. Das war mir sehr wichtig, dass diese 4 Punkte für jeden, der am Abendmahl teilgenommen hat, ganz glasklar sind. Diese Gewissheiten, sie müssen krisenfest sein. Die Gewissheit, dass Gott uns liebt, war eines davon. Und bei dem, was Gott als Richter und Christus als Anwalt für uns getan hat, handelt es sich nicht um einen Rechtsakt, sondern es handelt sich um Liebe. Liebe ist das Motiv des Handelns. Das Ergebnis ist Einsatz. Und nicht nur das, es ist nicht nur Freispruch, sondern es ist Kindschaft. Bis zu uns wie ein Vater, der sein Kind nie vergisst. Ihr habt es gemerkt, hier ist im Grunde das Vater unser vertont. Vater unser, der du bist im Himmel, beten wir, geheiligt werde dein Name. Wir merken, dass wir Söhne und Töchter des himmlischen Vaters sein dürfen. Das ist der eigentliche Sinn von seinem Tun. Weil Gott sein Sohn, weil Gott das Wertvollste, das er hatte, für uns dahingegeben hat, wurde mit ihm alles, uns alles geschenkt. Was ist das im Einzelnen? Paulus hat es in unserem Textabschnitt aufgeführt. Er sagt, wir sind berufen, Gottes Kinder zu sein. Wir wurden gerecht gemacht und dazu bestimmt, Gott in Jesus Christus gleich zu werden. Das sind große und gewaltige Dinge, die wir in ihrer Bedeutung noch nicht ganz erfassen können. Wie können wir Jesus Christus gleich werden? Er ist unser Bruder. Er ist für uns gestorben und wir sind Gottes Kinder. Was faktisch gilt und was gedanklich klar ist, das muss aber zu Gewissheit werden. Das muss nicht eine Philosophie bleiben, auch nicht eine Hoffnung, sondern es muss zu Gewissheit werden. Die Liebe Jesu, sie muss unser Herz berühren. Nun öffne ich mich für die Beziehung zu ihm und antworte. Meine Antwort ist wichtig. Nur so wird daraus eine Beziehung. Paulus zählt am Ende dieses Verses 10 Mächte auf, die uns begegnen und die alle nicht imstande sind, uns diese tiefe Gewissheit der Liebe Gottes zu rauben. 10 Mächte, die nicht imstande sind, uns zu trennen. Ich dachte, warum 10? Ich hätte erwartet, dass es 7 sind. 7 ist die Zahl der Vollkommenheit in der Sprache der Bibel, aber wir merken, es geht Paulus einfach nicht um Symbolik. Ich habe das Gefühl, ihm fällt einfach nichts mehr ein, was er noch in diesen letzten Vers einpacken könnte. Er sagt, mir fällt nichts ein, was uns von der Liebe Gottes trennen könnte. Nichts. Engel, Mächte, Gewalten sind nicht dazu in der Lage. Nichts, was mich gegenwärtig umtreibt, kann mich von Jesus und seiner Liebe trennen. Kein Höhenflug, kein Tiefschlag, nichts in der Gegenwart, nichts in der Zukunft kann mich aus dieser inneren Grundhaltung der Gewissheit herausreißen. Nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes. Liebe Schwester, lieber Bruder, bist du dir dessen so sicher? Das musst du. Es gibt nichts, was dich trennen kann. Nichts, was dich trennen kann von der Liebe Gottes. Ich denke an Situationen zurück, wo Menschen zu mir kamen und in der Seelsorge das Gefühl hatten, Gott hat sie vergessen. Gott liebt sie nicht mehr. Es sind Dinge vorgefallen, er kann mich nicht mehr lieben. Nach dem, was ich mir geleistet habe, ich spüre es nicht mehr. Und dann habe ich Römer 8 aufgeschlagen. Und ich war jedes Mal sicher, dass unter diesen 10 Dingen, die Paulus hier aufführt, ich etwas finden werde, was auf diese Person zutrifft. Und ich habe es in meinem Leben auch erlebt, dass ich so tief unten durch musste, dass ich den Eindruck hatte, Gott liebt mich nicht mehr. Es ist ihm egal, was mit mir passiert. Und wenn ich Römer 8 aufgeschlagen habe in diesen Versen, dann durfte ich lesen, nichts kann mich scheiden von der Liebe Gottes. Liebe Schwester, lieber Bruder, nichts kann dich scheiden von der Liebe Gottes. Nichts, gar nichts. Vielleicht halten menschliche Beziehungen nicht. Vielleicht kommst du in Schwierigkeiten innerhalb deiner Familie, innerhalb deiner Ehe, innerhalb deiner Verwandtschaft. Ich denke an einen Fall zurück, wo eine Mutter ein Glas in die, eigentlich war es ein Teller in die Hand nahm und ihn auf den Boden warf vor ihrem Kind und sagt: So ist unsere Beziehung, du bist nicht mehr meine Tochter. Diese Trennung hat über Jahre gegolten. Ich bin so froh, dass es trotzdem wieder ein Miteinander gab. Aber es war ein Mensch. Ein Mensch, der am Ende seiner Kräfte war und selbst als Mutter. Gott wird nie einen Teller auf den Boden werfen und sagen: So ist deine Beziehung zu mir. Im Gegenteil. Er sagt: Du kannst dir leisten, was du willst, aber meine Liebe gilt. Und ich werde alles dafür tun, dass du wieder zurückfindest zu mir. Nichts kann dich von meiner Liebe trennen, sagt Gott. Und diese Tatsache, sie führt zu krisenfesten Gewissheiten. Paulus zieht aus dem Allen eine Konsequenz. Er sagt: In dem Allen überwinden wir weit, durch den, der uns geliebt hat. Und dabei gebraucht er ein Wort, das kommt in der deutschen Sprache nicht so richtig raus. Aber wenn wir hier von einem Sieger sprechen, dann müssten wir von etwas Stärkerem als nur Sieg sprechen. Irgendetwas wie ein Übersieg oder ein Supersieg. Für junge Leute müsste man übersetzen: In dem Allen sind wir Supersieger durch den, der uns geliebt hat. Darum, wer will die Auserwählten beschuldigen? Sie sind von vornherein Sieger auf der Siegesseite. Gott ist hier, der mich gerecht hat. Wer will verdammen? Das Gewissen ist mitunter ein unruhiges Ding. Es kann uns anklagen, es kann uns verklagen und zum großen Teil noch mit Recht. Paulus antwortet: Aber Christus ist hier, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Er ist größer als mein Gewissen. Er kann mein Gewissen wieder reinigen. Er kann es sauber machen und so zum Schweigen bringen. Und die dritte Frage ist: Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Paulus nennt jetzt 7 Lebenssituationen, die zeigen, in welche Nöte wir als Christus hineinkommen können. Keine Angst, ich gehe die jetzt nicht durch. Ich weiß, dass ich schon 5 Minuten drüber bin. Und darum komme ich im Grunde zum Schluss. Was hilft zum Siegen in diesen Lebenssituationen, in die wir geraten können? Eigentlich nur die eine Gewissheit: Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Die Ehepaare, die bereits Jahrzehnte miteinander leben, die kennen das doch im Grunde, nicht wahr? Wenn ihr euch der Liebe eures Ehemannes oder eurer Ehefrau gewiss seid, dann wird euch ein Streit nicht aus der Bahn werfen. Eure Kinder, wenn sie sich eurer Liebe gewiss sind, dann werden sie nicht an ihrer Kindschaft zweifeln, auch wenn sie vielleicht einmal mit Eskorte von Blaulicht nach Hause gebracht werden. Wer kann uns scheiden von der Liebe Gottes? Paulus öffnet uns die Zielperspektive. Er sagt: Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Merken wir, wie er das wendet? Er sagt: Einerseits kann dich nichts scheiden von der Liebe Gottes. Und andererseits musst du wissen, dass wenn du Gott liebst, dann wird alles, was in deinem Leben passiert, dich vorwärts bringen. Es wird dir zum Besten dienen. Auch das Schwerste, das Schwierigste in deinem Leben dient einem höheren Ziel. Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. In dem Allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Diese 3 Punkte wollte ich heute herausarbeiten. Nehmt sie bitte mit nach Hause. Nehmt sie mit, wenn ihr zurückfliegt in eure Heimat in Deutschland. Nehmt sie mit durch diesen Sommer. Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Und das ist eine rhetorische Frage. Gott ist für uns. Und daran ändert sich nichts. Weil nichts uns trennen kann
von der Liebe Gottes. Diese Tatsache, sie führt zu einer krisenfesten Gewissheit der Kindschaft Gottes. Und am Ende, das ist unsere Perspektive für die Zukunft. In dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Amen. Amen. Amen.